diese Frage, was denn bei Jesus anders ist als bei den Religionen, Weltanschauungen, Ideologien, ist ja eine Kernfrage. Vor etwa 30 Jahren war ich als junger Ulmer Pfarrer fast zufällig zu der hohen Ehre gekommen, Delegierter bei der Weltkirchenkonferenz Neu-Delhi zu sein. Auf fast ein Versehen habe ich gesagt, ich war als Ersatzdelegierter Nummer 15 plötzlich an erste Stelle gekommen, wie beim Russisch Roulette. Als der bayerische Landesbischof Dietz Felbinger irgendwo was mit der Galle bekam und keine Lust mehr hatte, nach Neu-Delhi zu fahren, was denkt ihr euch, wie jenseits der Donau die Bayern gewütet haben, dass ein Ulmer Pfarrer statt ihres Landesbischofs nach Neu-Delhi fährt? Aber ich habe es genossen als junger Pfarrer in dieser Gemeinschaft der Weltchristenheit, der Weltkirchenrat war damals noch nicht so abgedriftet wie heute. Und ein Höhepunkt dieses großen Treffens war eine Einladung zum indischen Staatspräsidenten Radhakrishnan in das Schloss von Alt-Delhi. Wunderbar roter Sandsteinbau, den die englischen Vizekönige erbaut hatten. Der letzte war der Lord Mountbatten gewesen, der in diesem englischen Vizekönigspalast residiert hatte. Herrlicher Park mit Wasserspielen und das Schloss mit Türmen. Und da war in dem Park, waren lange Tische aufgebaut für die 800 Delegierten und für die 1000 Presseleute und die Schlachtenbummler. Ein richtiger amerikanischer Delegierter geht nie ohne seine Ehefrau. Die sind so glücklich verheiratet, dass sie sich nie treffen können. Ein Amerikaner kommt immer wieder Mammy, nicht? Und wir gewöhnen uns hoffentlich auch bald an. Aber es war so, etwa 3000 Leute gedeckt. Richtig eine königliche Hochzeit. Ah, Sonnenuntergang über dem Park von Alt-Delhi. Und die Tische mit erlesenen Köstlichkeiten mitten in einem armen Land. Und an den Tischen waren die Servierer in so Rotröcken, altindischen Uniformen, traumhaft schön. Und dann kam der Augenblick, tusch, der indische Staatspräsident kam, so eine Gestalt wie Gandhi ist so eingefallen, ein Asket, ein Hindu-Wissenschaftler, und dann hielt er eine kurze Ansprache, einen weißen Turban, ich sehe ihn noch, und ging hart ins Gericht mit uns Christen, die wir aus aller Welt versammelt waren, und hat gesagt, die Christen sind eigentlich sehr eingebildet. Die Christen sind sehr intolerant. Im Grunde genommen sind es doch ganz normale Leute, wie wir auch, mit Ecken und Kanten. Aber sie haben unglaubliche Ansprüche für ihren Glauben, als ob Jesus Christ, ich höre es doch, wie er es ausgesprochen hat, der Höchste, der Beste ist, sozusagen das Superstar, nicht? Die einzige Wahrheit. Wenn ihr doch so demütig wärt, dass ihr sagt, na, Jesus ist einer wie Buddha und Konfuzius und Lao, dann würden wir es ja akzeptieren. Aber dass ihr meint, euer Jesus sei, ja, so wie er selber gesagt hat, der Weg, nicht bloß ein Weg. Die Wahrheit, nicht bloß eine Wahrheit. Das Leben, nicht bloß eine Lebensquelle. Und dann sagt Jesus noch dazu, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Das ist doch eine Unverschämtheit. Denken die Leute in anderen Religionen. Was der sich herausnimmt, dass er meint, er sei die einzige Brücke zu Gott. Guckt euch doch uns Christen an, sind wir was Besonderes? Was wird deren Schiff denn schon was Besonderes sein? Dass der Apostel Petrus gesagt hat, in keinem anderen ist Heil, durch keinen anderen kann man gerettet werden als durch Jesus. Verstehen Sie, das ist in anderen Religionen und Weltanschauungen nicht bloß aufregen, nicht bloß beleidigen, sondern bald so, dass sie sagen, die spinnen. So wie bei Asterix und Obelix immer heißt, die spielen die Römer, so heißt es in einer Religion, die spielen die Christen. Nicht? In allen Religionen geht es uns doch darum, dass man ein bisschen ausständig ist, dass man nach dem wahren, edlen, guten strebt und dass man irgendwo an einen Gott glaubt. Die Inder glauben an 2 Millionen im Hinduismus, die Christen hätten an einen, die Mohammedaner auch an einen. Aber im Grunde genommen sind wir doch so ähnlich. Und da bedeutet es eine Störung, wenn die Christen sagen, Jesus ist der Weg zum Vater. Vor 250 Jahren hat man in Europa so eine neue Religion erfunden. Die wirkt bis heute nach. Man sprach von der Aufklärung. Wir Menschen sind ja eigentlich noch borniert, hat man damals gemeint. Unser Geist ist in selbstverschuldeter Dunkelheit. Aber jetzt wird's klar, hell. Als alles Märchen, was in der Bibel steht. Aber die Zivilreligion, so hat man es damals geheißen, als die, was die übliche, normale, bürgerliche Religion ist, dass wir alle irgendwie an ein göttliches Wesen glauben. Irgendwie, nicht? Sogar der Hitler sprach in seinen Reden von der Vorsehung. Irgendwie glauben wir alle an göttliches Wesen. Richtige Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott, das finden sie ganz selten. Ich glaube auch an Gott, in der Natur draußen, irgendwo. Und wir alle glauben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Irgendwie. Da hört es doch nicht auf. Wir werden irgendwie als Schemen in einer Lichtwelt mit rosaroten Nebelschwaden leben, wo es uns ganz leicht sein wird. Irgend sowas. Nichts Genaues weiß man, aber wir glauben es. Wir glauben alle, dass es irgendwann eine Vergeltung gibt für alles Böse. Jeder Hitler und jeder Stalin und jeder Ceausescu und Hussein, der kommt mal dran. Der kann doch nicht einfach bloß 180 Ölwellen anstecken und die ganze Atmosphäre vergiften und den Persischen Golf vergiften. Der kommt auch mal dran und wenn die Amerikaner ihn nicht erwischen, erwischt ihn das, was wir Gott heißen. Irgendwann kommt jeder dran. Und mein Nachbar, der seinen Löwenzahn nicht richtig abmäht und zusammenfällt in meinen Garten rein, der kommt auch mal dran. Nachbarin, die ihren Hund da unten in meinem Garten reinmachen lässt, Schäfte, kommt auch mal dran. Die Vorstellung, jeder kommt mal dran, wartet bloß ab. Deshalb sagen ja manche Leute, ich weiß gar nicht, warum ich im Krankenhaus bin, ihr noch nichts Böses tun. Weil die Vorstellung ist, es wird bestraft. Irgendwo. Für diese Religion brauchen Sie keinen Jesus. Das haben Sie vielleicht gemerkt, Jesus ist überhaupt nicht vorgekommen. Und man kann glauben, ich glaube auch, genau mein Glaube an Gott. Ich glaube auch, dass es nach dem Tod weitergeht. Da brauchen Sie keinen Kirchgang. Deshalb sagen viele Leute, ich habe meinen Glaube, aber ich brauche doch nicht in die Kirche springen. Da brauchen Sie kein Gebet, außer vielleicht in Notzeiten sind Sie froh, dass der Pfarrer mit Ihnen betet. Normal, ich habe meinen Glauben an Gott. Da brauche ich doch kein Gebet. Alles, was den Christen wichtig ist, ist dem normalen Menschen, der so seinen Glauben hat, in allen Religionen. Und sie. Die Sache mit Jesus ist mehr Menschen unsinnig, als wir denken. Und deshalb sagen die, das ist so von ein paar Spezialisten, so von ein paar Christusfanatikern erfunden, aber das ist deren Vermutung, nicht? Doch keine Gewissheit. Und deshalb wollen wir heute Abend drüber reden. Wovon reden wir denn bei Jesus, wenn wir froh drüber sind, dass er einzigartig ist? Das haben nicht irgendwelche Jünger Jesu erfunden, sondern das hat Jesus selber gesagt. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums steht ein Wort, das uns deutlich macht, Jesus ist einzigartig, als Informant über Gott. Dass wir Informationen haben, verlässliche Informationen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Oder hat von Ihnen jemand schon Gott gesehen? Auch der Konfuzius hat nicht Gott gesehen. Buddha hat Gott nicht gesehen. Muhammad hat nicht Gott gesehen. Kein Mensch. Keiner, der Menschenantlitz trägt, hat je Gott gesehen. Wir können Vermutungen haben über Gott, aber gesehen hat niemand von uns. Nur nicht mal der Jesaja, dem ein Blick in die Welt Gottes geschenkt war, der hat gesagt, wem wir nicht vergehen. Der Mose verhüllte sein Angesicht. Von uns kann niemand Gott sehen, wir würden vergehen. Niemand hat Gott je gesehen. Es geht weiter. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wunderbar, der Eingeborene. Wir denken immer, Eingeborene seien irgendwo von Tahiti. Ja, die sind von Tahiti, aber hier gibt es eine ganze Reihe, die sind Eingeborene von Langenau, nicht? Ich bin Eingeborener von Kalf. Zwar in Stuttgart aufgewachsen, aber eingeboren in Kalf, auch wenn ich erst 4 Wochen meines Lebens in Kalf war. Doch komm her, nicht? Wir sind deutsche Eingeborene. Was denken Sie, was Sie Tahiti für Augen machen, wenn Sie uns sehen? In Afrika sagen Sie nicht, wir seien weiße, sondern pink. Rosa-rote Schweinchen, nicht? Völlig ungewöhnlich, dass man so Haut hat wie wir, nicht? Die fühlen sich echt, und wir sind, so sagen die Ausländer. Jeder Mensch ist irgendwo eingeboren. Jesus ist Eingeborener aus der Welt Gottes, da gehört er hin, da kennt er sich aus. Wenn einer Bescheid geben kann über Gott, wer Gott ist, wie er zu uns steht, dann der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der mit Gott ganz eng verbunden ist, der hat es uns gesagt. Jetzt brauchen wir nicht mehr Rätsel, wie Gott ist. Was ihm wichtig ist, was ihn traurig macht. Jesus hat es gesagt. Er hat sogar sehr anschaulich, sehr pädagogisch geschickt gesagt. Denken Sie bloß an die Gleichnisse. Neulich war es Predigtext. Das Reich Gottes heißt nicht, ist wie ein Acker, sondern wie ein Sämann. Bei den Gleichnissen Jesu kommt immer die eine Gestalt groß heraus. Nicht das Reich Gottes ist wie ein Hochzeitsmahl, sondern wie ein König, der seinem Sohn Hochzeit macht. Wenn sich nur die eine Gestalt soll jetzt Gott wichtig gemacht werden. Wie ein Hausvater, der einen Weinberg aufbaut und ihn seinen Arbeitern austut, in Pacht gibt. Bei diesem Sämann, der sät aus auf einem Boden, bei dem kein Landwirt bei uns noch aussäen würde. 3/4 geht verloren, steinig, dornig, Unkraut, festgetreten. Aber der Sämann macht weiter, ob es nicht Frucht gibt. Ich war als 6-Jähriger zum ersten Mal in Langenau, als im Pfarrhaus Freudenreich eine Taufe war. Heute bin ich 54 Jahre älter. Und Gott hat 54 Jahre lang weitergemacht in Langenau, auszusehen. Kindergottesdienst, Jugendgruppen, Versammlungsgruppen, Verkündigung der Pfarrer, Gemeinschaften. Ob nicht doch Frucht herauskommt. Da hat nicht gesagt, da ist viel steinig und viel dornig und es lohnt sich vieles nicht. Konfirmandenjahrgang um Konfirmandenjahrgang hat er weitergemacht. Ob es nicht doch Frucht gibt. So ist Gott. Eine sehr aktuelle Geschichte, die uns Jesus erzählt hat. Aber am schönsten vielleicht in jener Geschichte von dem Vater mit den 2 Söhnen. Der eine Sohn sagt, Vater, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Ich kann nicht warten, bis du abschnappst. Gib mir jetzt schon das Erbe. Ich kann es brauchen. Und der Vater teilte ihnen das Gut. Und der Sohn nimmt alles, was ihm zusteht und geht vom Vater. Ich denke immer, das sei unsere Geschichte. Was hat Gott uns gegeben an Erbe? Das ist eigentlich gar nicht zusteht, aber wir haben es genommen wie ein Erbe, das wir jetzt schon ausnützen können. Gesundheit und 5 Jahrzehnte Frieden und Geld und Beruf und Reisen und Krankheitsfürsorge und Freunde und gute Nachbarn und Erfahrungen. Menschenskind, was hat uns Gott alles gegeben? Wissen Sie, ich bin noch in der Kriegszeit aufgewachsen, ich weiß, dass alles nicht selbstverständlich ist. Wir haben noch Hunger gehabt, 47, 48. Ich sage immer bei den großen Einkäufen zu meiner Frau, lass nicht gehen. Für mich ist das wie ein Urlaub, dass man frei einkaufen kann. Der Vater teilte ihnen das Gut in großer Fülle und lässt den Sohn weglaufen. Wie viele Minuten pro Tag haben Sie Zeit für Gott? Für die Gemeinschaft mit Gott, dass Sie mit ihm reden? Wir sind doch wahrscheinlich alles weggelaufene Söhne und Töchter Gottes. Ich mal geschwind telefoniert, ich bin auch noch dran. Aber sonst tatlos, ohne Gott auskommen. Und der Vater sagt nicht, wenn der mir wieder unter die Finger kommt, den lasse ich so lange schaffen, bis es Sach wieder da ist. Sondern bloß, wenn doch mein Sohn heimkäme. Und als schließlich der Sohn sich aufmacht und heimgeht, weil er sagt, ich möchte lieber Tagelöhner zu Hause sein, als hier verderben, da sah ihn sein Vater, stand auf und lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sagte, freut euch mit mir. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wenn wir weg sind von Gott, ist ja eine Geschichte zwischen Menschen und Gott. Dann kann unser Herz schlagen und wir können Gedanken haben, wir können schaffen und verdienen, aber wir sind tot. Beim göttlichen Elektrokardiogramm im Himmel, wenn es das gäbe, gäbe es kein Zeichen mehr. Wir sind für Gott tot, abgemeldet. Ich weiß gar nicht, warum sich in unseren Tagen so viele Leute beklagen. Wie kann Gott das alles zulassen? Wir haben uns abgemeldet bei Gott. Eine ganze Menschheit hat sich bei Gott abgemeldet. Wir sind ausgedreht. Entschuldigung, wir haben keinen Kontakt mehr mit ihm. Und der Vater sehnt sich danach, dass wir heimkommen. Einer Sehnsucht, die noch nicht mal Liebesleute verstehen können. Wie der Vater sich nach seinem Sohn sehnt, wie Gott sich nach ihnen und nach mir sehnt. Meine Tochter, mein Sohn, komm doch heim. Ich möchte Sie einladen, ganz neu die Bibel zu lesen. Die Evangelien, was sagt Jesus, der in des Vaters Schoß ist, der Eingeborene über Gott. Da können Sie religiöse Schriften aus allen Ideologien, Weltanschauungen lesen, das können Sie vergessen. Hier ist verlässliche Information von dem, der weiß, wie Gott ist. Und das ist so packend, weil es unser Leben betrifft. Und Sie merken plötzlich, warum Jesus gesagt hat, noch vor dem Pilatus, dazu bin ich in die Welt gekommen, dazu bin ich geboren, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wer verlangt ist nach Wahrheit, hört's. Begreift es, wer Gott ist. Jesus ist einzigartig als Gottesinformant. Ich möchte Sie bloß mal auf die Spur setzen, was da alles in der Bibel drinsteht über Gott. Durch Jesus uns mitgeteilt. Man hat ja Jesus bestritten, dass er der Sohn Gottes ist. Du bist doch bloß ein Schreinergeselle von Galiläa und hat ihn ins Kreuz gehängt. Den wollen wir auslöschen. Wer so etwas behauptet, Gott hat ihn aus dem Grab geholt und gesagt, der ist mein Sohn. Was Jesus sagt, ist Testproof. Ist bewährt. Gott hat sich zu diesem Jesus gestellt, was der euch über mich sagt, darauf ist Verlass. Ist nicht Erfindung. Verlass. All die schönen Worte, die Jesus sagt. Wenn ihr betet, braucht ihr nicht viel Worte machen, wie die Heiden, sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. Was sorgt ihr für euer Leben? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als die Sperlinge? Sorgt euch doch nicht. Jetzt lesen Sie all die herrlichen Jesusworte über den Vater. Jesus gibt verlässliche Informationen über Gott. Und es ist nicht ausgedacht, sondern es hat Jesus uns aus der Welt Gottes mitgebracht. Worin ist Jesus noch einzigartig? Ach, es gibt so viel, ich möchte bloß zwei Dinge noch herausgreifen. Jesus ist einzigartig als Erlöser. Wir wissen ja heute etwas davon, von der Macht des Teufels, des Bösen. Noch vor 20, 25 Jahren hätte man wahrscheinlich darüber gelächelt, wenn man vom Teufel redet. Also wir leben ja 1970, 1980. Wir sind nicht mehr im finsten Mittelalter, dass wir an den Bösen glauben. Man kann uns doch nicht den Bösen an die Wand malen. Seit 10 Jahren, wenn Sie die moderne Literatur beobachten, unheimlich viel in der modernen Literatur aller Völker über den Teufel geschrieben. Dieser Schriftsteller Rushdie, der die satanischen Verse geschrieben hat, gab es eine Riesenaufregung, nicht? In der muslimischen Welt, weil er Muslim Mohammed geschmäht hat. Der muss sich ja bis heute verstecken, dieser Schriftsteller. Aber über den Titel satanische Verse hat sich niemand aufgeregt und gesagt, wie kann man so einen Blödsinn schreiben, als ob es einen Satan gäbe. Man weiß heute bei vielen Menschen, dass es einen Teufel gibt. Man kann sich doch Hitler und Stalin nicht bloß erklären, dass das böse Menschen waren. Der Adam Trotzusolz, einer der aufrechten Männer des 20. Juli 1944, die gegen Hitler auftraten, der hat vor dem Volksgerichtshof gesagt, obwohl es ihm den Kopf kostete, für mich ist Hitler die Verkörperung des absolut Bösen. Teufel drin verkörpert. Bei Ceausescu, also können Sie weitermachen, Hussein. Und wissen Sie, das Schlimme ist, wir haben es uns angewöhnt, in unserer Welt, immer mit dem Zeigefinger auf das Böse zu schauen und sagen, Apartheid ist böse, Verdummung ist böse, Kinderarbeit ist böse, Nationalismus ist böse, Krieg ist böse, Abtreibung ist böse. Alles richtig, aber jetzt plötzlich bei diesem schauerlichen Krieg, der uns ja alle in den Bann zieht, merkt plötzlich die ganze Welt in Japan und in Los Angeles und in Stuttgart und in Italien. Wir sind ja mitverflochten. Wir haben Waffen geliefert, wir haben nicht dagegen protestiert, wir waren ganz froh, dass der Hussein stark war gegen Khomeini. Wir sind ja alle mittendrin. Es kann gar keiner sagen, die da oben noch dir. Wir gehören mit dazu. Der Herr Jesus ist gekommen in unsere Welt. Ja, in der Bibel heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Jesus hat einen Kampf aufgenommen, den kein Religionsstifter sonst aufgenommen hat. Letzten Sonntag war Predigtext. Als Jesus aufgetreten ist, war das erste nicht, dass er Kranke geheilt hat, Traurige getröstet hat, sondern dass er sich der Versuchung des Teufels gestellt hat. Wer sehr ehrenwert versucht hat, macht doch aus Stein und Brot, da haben die hungrigen Leute was zu essen. Der Teufel möchte uns von Gott trennen. Und liebe Schmidt-Schwaben, sofern es hier überhaupt Schwaben hat, unsere schwäbische Buhligkeit kann uns von Gott trennen. Unser Terminkalender kann uns von Gott trennen, dass wir keine Sekunde mehr Zeit haben zu einem richtigen Bibellesen. Nicht bloß die bösen Gedanken. Das Gute, jetzt muss man keine Kinder gucken, nach dem Garten gucken, ich muss das noch einkaufen, ich muss meine Familie sorgen. Und wir kommen nicht zu Gott, zur Stille für Gott. Der Teufel benutzt auch das Gute, nicht bloß immer das moralisch Schlechte. Er will uns von Gott trennen. Er hat versucht, den Herrn Jesus zu trennen in jener Versuchungsgeschichte, bis Jesus gesagt hat, weg da, Satan. Da verließ ihn der Teufel eine Zeit lang. Und die schlimmste Versuchung war im Leiden. Jeder, der leiden muss, weiß das, dass einem das von Gott wegtreiben kann. In den Zweifel hineinbringen kann, ob Gott noch da ist, ob Gott noch an mich denkt. Und der Herr Jesus hat das durchstanden im Leiden. Und der Teufel hat versucht, ihn herumzukriegen, dass ein Fluch über den Lippen Jesu kommt. Ein Abschwören Gottes. Aber Jesus hat immer gesagt, Vater, Vater. Als Jesus ins Leiden hineinging, hat er gesagt, verlässlich, die Zeugen haben es berichtet, jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Aber er hat keine Macht über mich. Und das möchte der Herr Jesus an uns auch bewähren. Der Herr Jesus, der uns zu beten gelehrt hat, erlöse uns vom Bösen, nicht das Böse, sondern von dem Bösen. Der möchte in unser Leben eingreifen, dass er mit dem Bösen in unserem Leben fertig wird. Martin Luther hat im Morgen- und Abendsegen gebetet, dass der böse Feind keine Macht an mir habe. Er hat diesen Satz Jesu aufgenommen. Aber er hat keine Macht an mir. Jesus will dafür sorgen als Erlöser, dass der Teufel dich nicht herumkriegt. Ich möchte aus meinem Leben sagen, ich bin an manchen Stellen unheimlich schwach, wo der Teufel gar nicht viel machen muss, um mich herumzukriegen. Ich habe ganz schwache Stellen. Und der Teufel hat eine 6000 Jahre alte Erfahrung mit schwachen Stellen. Da dürft ihr nie denken, ich bin ja 98% sicher, aber 2%, da wird ja gerade nicht der Teufel dahinter kommen, doch der hat eine Spezialerfahrung mit schwachen Stellen. Aber ich habe es erlebt, dass der Herr Jesus mich bewahren kann, selbst dort, wo ich schwach bin. Stellen meiner Ungeduld, da wo ich an bestimmten Stellen den Fernseher nicht ausklicke, wo ich böse Gedanken habe. Und Jesus kann dafür sorgen, dass die im Augenblick zukommt und plötzlich, Herr Jesus, vielen Dank, ist ausgezeichnet. Er bewahrt mich durch seine Hilfen, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Die Hauptnot ist, dass in einer Welt, in der der Teufel los ist, 1. Johannes 5 heißt, die ganze Welt liegt im Argen, entoponero, im Teufel. Der Welt ist der Teufel los, nicht das Wie vom Teufel. Dass sie nicht eine Beute Jesu werden. Das ist nicht meine Vermutung, sondern das ist das, was Jesus will. Und je älter wir als Christen sind, desto gefährlicher wird die Versuchung. Nicht, dass wir denken, es haben wir hinter uns. Der Jesus hat auch wieder ein verlässliches Wort zum Petrus gesagt. Petrus, der Satan möchte euch sichten wie den Weizen. Die Spreu hat er schon. Der möchte euch gerade, weil ihr wertvoller Weizen seid, weil ihr Jesus gehören wollt, möchte euch jetzt erst recht packen. Deshalb brauchen wir umso mehr den mächtigen Erlöser. Ich habe gesagt, noch ein drittes. Jesus ist einzigartig als unser Partner. Sagt Jesus ist einzigartig als der, der Informationen über Gott gibt. Keiner hat Gott je gesehen. Jesus hat uns verkündet. Zweitens, Jesus ist einzigartig als Erlöser von Macht des Teufels. Und drittens, Jesus ist einzigartig als Partner. Vielleicht das falsche Wort. Früher haben die Christen gesagt, Jesus ist mein Herr. Aber das versteht man heute so schlecht. In Urach haben sie vor 3 Jahren eine Evangelisation gehabt. Alles für den Herrn war die Überschrift. Die Frau kommt, hat gemeint, sie in Bazar, wo es Krawatte gibt. Alles für den Herrn. Nicht Herrenausstattung. Also, das Wort, was Herr ist, ich war 7 Jahre lang im humanistischen Gymnasium, da hat uns ein Lehrer immer wieder gesagt, was eigentlich Kyrie Eleison bedeutet. Wenn eine Stadt erobert war durch einen Feldherrn und eigentlich der Feldherr das Recht gehabt hätte, all die armseligen Gestalten in der ausgehungerten Stadt vollends sterben zu lassen, Da lagen die im Staub und haben gerufen, Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns, lass uns leben. Und wenn er die Hand ihnen entgegengehoben hat, hieß es, du darfst leben. Und dann war er der siegreiche Feldherr, der Nahrung in die Stadt brachte und wieder geholfen hat, dass die Stadt aufgebaut werden konnte. Einer, der für mich sorgt, obwohl ich den Tod verdient hätte. Das ist eigentlich der Kyrios, der Herr. Das Neue Testament hat noch viele schöne Bilder. Im Epheserbrief heißt es mal, dass Jesus uns nährt und pflegt und reinigt im Wasserbad. Sie sehen richtig eine Mutter vor sich. So wie wir alle eine Mutter gehabt haben. Was denken Sie, was das für ein Glück war, wo wir armselige Würstle in ihrem Arm waren, damals noch ein Blechbad im Ende, wie das mit Liebe vorbereitet war, wie sie uns gewaschen hat, von dem ganzen Kot befreit hat, mit Liebe. Die hat sich nicht geekelt, gesalbt hat und wieder in neue Kleider eingehüllt hat, in warme Windeln, die sie in der Heizung hängt, am Ofen früher. So sagt Epheserbrief, so ist der Herr Jesus, so nährt er. Der stört sich nicht dran, der sagt, oh, der stinkt doch. Genau dort wird die größte Liebe empfunden, wo unsere Schwäche da ist. In allen Religionen, Weltanschauungen ist es so, dass die Menschen Verbindung mit Gott haben, die religiös sind, die fehlerlos sind, die sich bemühen. Und der Herr Jesus, sie können aufschlagen, wo sie es wollen, kommt her zu mir, ihr Mühseligen. Als Jesus durch das Stadttor von Jericho ging, der schreit da hinten, blinder Bettler, das heißt, ruhig, komm, auf dich kommt es gar nicht, halt doch, komm, bring ihn her zu mir. Der letzte Dreckskerl, der es braucht, komm. Die 10 Aussätzigen, die von Ferne rufen, Herr, erbarm dich über uns, Kyrie eleison. Wir haben zwar kein Recht, wir sind verlorene Leute. Jesus sagt, geht hin, seid geheilt. Unser Herr Jesus hat sich spezialisiert, wie eine Mutter auf ihr liebebedürftiges Kind, die ohne die Liebe der Mutter, das würde ohne die Liebe der Mutter gar nicht existieren können. Unser Glaube besteht nicht aus gleichwertigen Leuten. Wir machen heute immer so, weil wir interessiert sind, weil wir gut sind, weil Gott uns braucht. Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände, was von uns schwätzt. Gott hat nochmal ganz andere Hände als unsere Hände. Wir wären verloren ohne die Hände Jesu. Aber wir haben schwache Hände, Herr, greif du mit deinen starken Händen zu. Er ist großartig als unser Partner. Der Apostel Paulus sagt, ich lebe halt nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte ihn erkennen, ich möchte mit ihm verbunden sein. Ich habe es noch gar nicht ganz ergriffen, mein Leben lang reicht gar nicht aus, um zu begreifen, was ich an ihm habe. Gibt es hier auch glücklich verheiratete Eheleute? Ich habe mir meine Sorge, dass es auch bei den Christen nicht so arg glücklich verheiratete Eheleute gibt, gell? Die so sagen, wenn einer von uns beide stirbt, dann ziehen wir nicht hin. War ja nichts von unserer schwäbischen Schriftstellerin Ottilie Hildermuth, die eigentlich gar nicht darauf warten können, bis der Ehegatte auch mal vielleicht doch nicht mehr da ist. Gibt es hier glücklich verheiratete? Na ja, gut, also das ist schon die Frage. Also selbst wenn manchmal Aussagen schief hängt, muss ich sagen, das ist doch bei unseren glücklichen Ehen so, wenn ich mal heimkomme und meine Frau nicht da ist, denke ich, ja, sie wird schon weggegangen sein. Das heißt, 5 Minuten ist nicht, es wird aber hoffentlich nichts passiert sein. Könnte ja ohne meine Frau nicht existieren. Gell? Man kann doch eigentlich gar nicht ohne einander sein. Man wird immer abhängiger von einem, in einer rechten Ehe. Deshalb ist es so furchtbar, wenn nach langen Jahrzehnten der Ehe eins zurückbleiben muss. Meine Großmutter hat gesagt, ich bin die Efeu an einer Eiche, die gefällt ist. Dass man so miteinander verbunden. Und so möchte Jesus mit uns verbunden sein. Jesus ist das Vorbild. kann ihnen gar nicht sagen, das Geheimnis des Glaubens, Verbundenheit mit Jesus ist. Dass man sagen kann, Jesus ist. Wie wenn es bloß ein inneres Ich wäre, aber es ist viel mehr. Herr Jesus, ich komme jetzt nicht weiter bei dem Gespräch. Ich habe oft schwierige Gespräche, Seelsorgegespräche als Prälat. So, Jesus, nach einer halben Stunde können Sie bloß staunen, wie vorher drei Stunden lang festgehen, nicht weitergegangen. Und plötzlich gibt es eine Lösung. Wenn Sie den Namen Jesus anrufen, der möchte in Ihr Leben hineinwirken. Vor zwei Tagen habe ich so einen Tag vor mir gehabt, jetzt zu meiner Frau sagte, der am liebsten auswandert. Mit ganz schwierigen Sitzungen. Und haben wir miteinander gebetet. Abends heimgekommen und gesagt, liebe Frau, du ahnst gar nicht, was Jesus machen kann. Es war ein schöner Tag. War nichts Schwieriges, was Schönes. Jesus kann heben, tragen, erretten, bewahren vor dummen Gedanken, gute Gedanken uns geben. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Heiligung. Man kann das erleben in unserem Leben. Und ich denke oft, unser Christentum sei viel zu stark Vermutung oder äußere Frömmigkeit oder ein bisschen Liebe zu Jesus. Sie müssen Jesus bitten, er will, wie eine Mutter ihr Kind pflegt, noch viel mehr in ihrem Leben tun. Wir als Pfarrer viel mehr, Herr Jesus, mach doch du meine Predigt, nicht ich. Wir im Gemeindedienst, im Ringertal, das ist gut, dass ich im Gemeindedienst bin, im Besuch mancher Leute. Lieber Herr Jesus, sei du dabei, gib du das richtige Wort, geh du voraus und wirke hinten nach. Wir müssen viel mehr von Jesus erbitten. Nicht bloß große Vorträge hören, wie man christliche Erziehung macht, ist auch ganz wichtig. Herr Jesus, jetzt befehl dir meine Kinder und befehl meine Ungeduld dir. Wirke du hinein in unsere Häuser. Sie dürfen noch viel mehr mit Lebensgemeinschaft mit Jesus leben. Er ist ein Partner, nicht bloß ein Vorbild, nicht bloß einer, der ab und zu gute Gedanken gibt, sondern wie Eheleute so miteinander verbunden sind, dass ich oft denke, bei richtigen Eheleuten, je älter die werden einander bis in die Gesichtszüge hinein ähnlicher. Dass wir, so sagt der Apostel Johannes, gestaltet werden in das Bild Jesu, weil wir mit ihm verbunden sind. Es können manche Leute sagen, ach, Schöpfung, was du da sagst, Jesus ist Erlöser vom Bösen. Jesus informiert uns über Gott. Jesus ist ein Partner, der unser Leben mitbestimmt. Alles so, Menschenskind, hast du nicht heute Morgen gehört, dass die Landoffensive begonnen hat. Uns bewegen doch andere Gedanken als dort deine, wie uns subjektiv das umtreibt, ist doch individualistisch, subjektiv. Oh, unser Herr Jesus wird einmal mit dem Bösen in der ganzen Welt fertig werden. Ich persönlich glaube das, was Römer 1 steht, Gott hat unsere Welt dahin gegeben. Bitte, kommt, gucken wir mal, wer selber kommt. Wir haben uns abgemeldet bei Gott und Gott lässt uns laufen. Bitte. Aber das ist nicht das letzte Wort. In dieser Welt ist wichtig, dass sie nicht dem Bösen gehören, dass sie gerettet werden. Unser Friedens, der Friedensplan unseres Gottes ist ein Mehrstufenplan. Die erste Stufe ist, dass sie herausgerissen werden aus dem Bösen. Die letzte Stufe ist einmal, dass Jesus das Böse auf dieser Welt wegnehmen wird. Das heißt in der Bibel, er wird den Bösen umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das Böse auf dieser Welt wird aufgehoben, auch am Golf. Und dann kommt diese Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Der Jesus, um den es uns in diesen fünf Abenden geht, der hat einen großen kosmischen Plan. Das darf uns schon bewegen. Zu Gott ist die Welt wichtig. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wird einmal die neue Welt bringen. Aber heute, in dieser letzten Februarwoche, hat ich den Auftrag an Sie, um Ihnen zu sagen und mir neu wichtig zu machen. Die erste Stufe im Friedensplan Gottes darf nicht ausfallen. Dass Ihnen gesagt wird, du, ich möchte dein Partner sein. Ich möchte dich vom Bösen erlösen. Ich möchte dir erst recht richtig sagen, wer Gott für dich ist. Wir wollen unsere Hände falten und beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du die Wahrheit Gottes uns gesagt hast. Lass uns keine Philosophie draus machen, eine abstrakte Lehre. Und gib, dass wir unser Leben öffnen. Du hast gesagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vergib, wenn wir dich so oft wie einen Hausierer behandelt haben, den wir abgewiesen haben, weil wir nichts gebraucht haben. Gib, dass wir noch viel mehr von dir brauchen, dir noch viel mehr zutrauen. Herr, wecke uns, lass es uns nicht zu, dass wir ohne dich auskommen. Erlöse uns vom Bösen. Du schickst uns wieder in die Welt zurück. Und du hast zum Vater gesagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Argen. Und da hilf uns jetzt, dass wir in deiner Kraft stark sind, wenn die bösen Mächte an uns wollen. Und sei du mit unserer Welt, Herr. Besonders in der Golfregion, besonders mit deinem Volk Israel. Herr, wir wissen nicht, wie wir dir irgendwo Vorschrift machen sollen. Unser kleiner Kopf weiß nicht außer rein. Aber wir wollen dir sagen, dass wir dir zutrauen, dass du Heil findest, auch in diesem Durcheinander. Amen.